Also die Überschrift von der Predigt heute heißt auch, weil Gott dafür sorgt, dass es gut ausgeht, gebe ich nicht auf. Also die Frage, wie es wohl ausgeht, das ist eine Frage, die man sich öfters mal stellt, zum Beispiel am Beginn eines spannenden Fußballspiels oder auch mitten in einem Konflikt. Aber manchmal ist es besser für uns, wenn wir das Ende nicht kennen. Zum Beispiel, wenn wir ein gutes Buch lesen oder einen spannenden Film sehen. In anderen Fällen allerdings ist die Antwort auf die Frage, also wie es ausgeht, nicht unbedingt erwünscht, dass es weit aufgeschoben wird. Also etwa, wenn es um einen Termin geht beim Arzt, wenn es um die Diagnose geht. Oder wenn man einen Beruf auswählt, möchte man doch vorher gerne wissen, welche Chancen man später hat auf dem Arbeitsmarkt. Also je größer unser Einsatz, desto wichtiger für uns wenigstens annähernd zu wissen, wie das denn wohl ausgehen wird. Wer sich für den christlichen Glauben entscheidet, setzt viel ein. Er bringt Opfer, wo andere nur lachen. Er verzichtet, wo andere kräftig zulangen. Zeit, Geld, Freundschaften, so vieles hängt da dran. Es ist ein großer Einsatz und manchmal muss man sich dann auch noch mit nervenaufreibende Probleme in der eigenen Gemeinde auseinandersetzen. Manchmal fragt man sich, warum mache ich das eigentlich noch? Wer in eine solche Lage ist, möchte gerne wissen, wie geht das aus? Und was bleibt am Ende? Jesus hat uns gesagt, wie es ausgehen wird. Und ich möchte dazu mal einen Text lesen aus Matthäus 24, die Verse 29 bis 31. Matthäus 24, 29 bis 31. Und da steht: Unmittelbar nach jener Zeit der Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Er wird seine Engel mit mächtigen Posaunenschall aussenden und sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Wie geht es aus, fragen wir. Und Jesus sagt, es geht gut aus. Die Predigt hat drei Hauptgedanken. Das erste, Gott setzt einen Schlusspunkt. Zweitens, Gott bringt die echte Wende. Und drittens, Gott steht zu seinen Leuten, zu seinen Kindern. Erster Punkt. Gott setzt einen Schlusspunkt ohne Ausnahmen. Akio Morita, der frühere Präsident von Sony, erzählte gern folgenden Witz. Zwei Manager stehen in der Savanne plötzlich einem Löwen gegenüber. Und sie haben einen Wunsch frei, um sich aus dieser misslichen Situation zu befreien. Eine der beiden sagt daraufhin, wie aus der Pistole geschossen, ich wünsche mir ein paar Turnschuhe. Aber auch mit Turnschuhe, sagt die gute Fee, sind sie nicht schneller als der Löwe. Nein, 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 antwortet der Geschäftsmann, aber schneller als mein Kollege. Immer wieder begegnen wir dem Mythos von der eigenen Unverwundbarkeit. Menschen glauben, also mich wird das schon nicht treffen. Wenn also etwas Schlimmes passiert, dann die anderen, mich. Die Zeitschrift Wirtschaftswoche ließ zum Jahreswechsel 2001 und 2002, also das ist auch schon wieder einige Zeit her, eine Umfrage nach den aktuellen Sorgen und Befürchtungen der Deutschen durchführen. Und man fand heraus, dass die Befürchtungen für die Gesellschaft stets größer waren als die für die eigene Person. Hat sich das geändert bis heute? Also das war 2001 und 2002. Ich glaube, das ist heute noch so. Also selbst wenn ringsum Arbeitslosigkeit und Unfälle oder Kursverluste registriert werden, ja, oder wenn es um den eigenen Leben geht, oder sagen wir mal, wenn es darum geht, das Bilderbuch seines Lebens zu beherrschen, dann sind wir darin Weltmeister. Die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen. Oder Fett schwimmt immer oben, das sagt der Volksmund. Und mancher hat resigniert, weil Gerechtigkeit oft an den Drahtziehern vorbeigeht. Unser Schriftabschnitt macht klar, dass die Wiederkunft Jesu für alle Menschen ohne Ausnahme ein Einschnitt wird, dem man sich nicht entziehen kann. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Lassen wir gerade in Vers 29. Wenn in unsere Wohnung die Strom ausfällt oder der Strom ausfällt, dann ist die ganze Familie betroffen. Die Söhne können weder lesen noch ihre E-Gitarre spielen. Mein Computer geht nicht mehr. Und auch meine Frau hat eine Menge Probleme mit Waschmaschine oder mit Bügeleisen oder Geschirrspüler oder welche Geräte alle elektrisch betrieben werden, mit Föhn und so weiter. So ist es auch hier. Wenn die Sonne nicht mehr scheint, haben alle auf der Welt ein Problem. Das sieht auf den ersten Blick sehr negativ aus. Stellt euch vor, ihr sitzt in einem großen Saal, ähnlich wie hier, wenn wir das jetzt mal als Saal betrachten. Und alle reden durcheinander, bis endlich jemand einen Machtwort spricht. Und plötzlich sind alle stumm. Oder denk an einen Kindergeburtstag. Die Spiele sind vorbei, der Kuchen ist gegessen, der Kaffeetisch ist abgeräumt, die Kinder haben auch schon einen Film gesehen und nun ist die ganze Rasselbande im Kinderzimmer. Also sie haben einen Mordsspaß. Und man hört das schon, die Kissen werden durcheinander geworfen und es gibt ein Geschrei. Ja, und dann denkt man sich, also ich denke mal, ich muss da mal reingehen, bevor vielleicht der ein oder andere sich noch verletzt oder so. Ja, und dann geht man rein und man wird gar nicht wahrgenommen. Die toben und schreien und machen. Und dann machst du das Licht aus. Und auf einmal ist Stille, ist Ruhe. Der Lärm ist vorbei und jeder weiß, jetzt ist Schluss. Eines Tages macht Gott das Licht aus und sagt, jetzt ist Schluss. Davon erzählt dieses Wort in der Bibel, die Sonne wird sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Wenn die frühen Christen dieses Jesuswort vorlasen oder davon erzählten, dann leuchteten bei den Zuhörern die Augen. Hatte nicht Jesaja die gleichen Worte gebraucht, als er in Kapitel 13 und 14 vom Untergang der verbrecherischen Weltmacht Babylon sprach? Babylons Ende bedeutete Freiheit für die vertriebenen Juden. Sie konnten nach Hause. Jubel brach aus. Endlich waren sie frei. Wenn man diese positiven Zusammenhänge mithört, sind die Worte sehr tröstend. Gott lässt diese Welt nicht endlos laufen. Er weiß, wann es Zeit ist, das Ende zu setzen. Der aber das Ende nicht nur kennt, sondern es bestimmt und herbeiführt, hat auch die ganze Reise, die gesamte Geschichte und unser individuelles Leben im Griff. Und das zu wissen, ist wirklich ermutigend. Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält auch dich und mich in seiner Hand. Darüber gibt es ein Lied. He's got the whole world in his hand. He's got the whole world in his hand. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält auch dich und mich in seine Hand. Ja. Er bringt uns zur Vollendung. Welch eine Freude löst das aus. Gott ist im Regiment und bringt uns an das Ziel. Unsere Reise, das Jesus für uns bereitet hat. Erich Fromm machte in seinem Buch, Erich Fromm war ein Sozialpsychologe und er hat ein Buch geschrieben, Haben oder Sein. Und er macht auf den unglaublichen Radikalismus des Frühchristentums aufmerksam, an dem wir uns ein Beispiel nehmen können. Also, er schrieb, wie sehr unsere Gesellschaft von Haben und Haben-Wollen bestimmt ist. Der Mensch ist der Diener des Wirtschaftssystems und er will immer mehr haben, weil das System es so vorsieht. Der Einzelne entfremdet sich selbst, wird dabei krank und unglücklich. Und zwischen Gesellschaftsklassen und Völkern entsteht Neid und Krieg. Das hat er geschrieben. Hätte er die Bibel gelesen, hätte er das selber gefunden. Da stehen auch diese Dinge drin. Also das Frühchristentum war in der Tat eine Gemeinschaft von Armen und Leidenden, die von der apokalyptischen Überzeugung erfüllt waren, dass die Zeit reif sei für das endgültige Verschwinden der bestehenden Ordnung, wie Gott es in seinem Heilsplan vorgesehen hat. Sie lebten in einem kleinen Teil des römischen Reiches, das sich auf dem Höhepunkt seiner Macht und seines Ruhmes befand. Und es gab keine alarmierenden Anzeichen einer bevorstehenden Katastrophe. Dennoch war diese kleine Schar arme palästinensische Juden überzeugt, dass diese mächtige Welt bald zusammenbrechen werde. Und somit kommen wir zum Punkt 2, Abschnitt 2, Gott bringt die echte Wende. Der Thüringer Dichter Hans Schibulta schrieb 1994 in seinem Buch Das Brückenwehr folgenden Satz. Die Ironie der Wende. Die Ostdeutschen haben sich in eine Gesellschaft angeschlossen, die selbst eine Wende bedarf. Wer im Osten groß geworden ist, weiß, dass der real existierende Sozialismus menschenverachtend war. Aber das Gesellschaftssystem des Westens ist auch nicht in der Lage, die wichtigsten Probleme der Menschheit zu lösen. Die Probleme wie das Klimaproblem, das Bevölkerungsproblem oder das Flüchtlingsproblem oder Arbeitslosenproblem. Die wirkliche Wende steht immer noch aus. Unser Predigttext zeigt, Jesus wird wiederkommen. Nein, er muss wiederkommen. Und mit ihm das Neue, das ganz andere. Dieses Kommen ist unaufhaltsam. Und es wird überall passieren, wenn nichts mehr geht. Wenn keiner mehr durchsieht und wenn die Sonne nicht mehr scheint, dann muss was passieren. Wir lasen vorhin im Vers 30, sie werden den Menschensohn kommen sehen. Menschensohn. Die Urgemeinde hat Jesu nie so angeredet. Aber Jesus Christus hat sich selbst häufig so genannt. Er drückte damit etwas ganz Besonderes aus und die Hörer verstanden ihn, denn sie kannten ihre Bibel. Alle Geschlechter werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. So steht es in Vers 30. Und sofort kam bei vielen Zuhörern ein gewaltiges Bild im Sinn. Gewaltiger als die Bilder von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle. Dieser Ausspruch verweist nämlich auf den Menschensohn. Den Menschensohn in Daniel 7. Hier finden wir ein fast wortwörtliches Zitat aus der Septuaginta, also die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Es geht in Daniel 7 wie auch in Matthäus 24 um die Erfüllung eines uralten Menschheitstraumes. Der Traum vom Retter, der jedem Problem in der Welt gewachsen ist. Auf der Ebene unserer alltäglichen Erfahrungen kommt dann der Ausspruch eines Beschäftigten nahe, der sich erfreut ausruft, endlich habe ich einen Chef, der ein Mensch ist. Daniel 7 beinhaltet eine radikale Kritik menschlicher Herrschaft. Wir lernen, Geschichte mit den Augen Gottes zu sehen. Stellt euch vor, dass dich jemand nach der Vergangenheit fragt. Siehst du die wunderbaren Paläste, die zauberhafte Kulturen versunkener Reiche, ihre wissenschaftlichen Errungenschaften, ihre Kunstwerke, ihre Dichtkunst und Literatur? Und während du verträumst, an großen Schätzen denkst, entlarvt Gott durch den Propheten die weltreiche damalige Zeit als Raubtiermächte. Die Machthaber damals mit Raubtieren vergleichen, also das macht die Bibel in Daniel 7. In Daniel 7 steht das Gesicht, also den Traum von den vier Tieren. Mitten in dieser Ernüchterung erscheint in Daniel 7 der Hoffnungsträger, der die lang ersehnte Wende bringt. Und mit ihm bricht endlich etwas Neues an. Daniel schrieb, und ich sah wie ein Menschensohn, Jesus. Wie in Matthäus 24, Vers 30, dieser Menschensohn, sagt Jesus, bin ich. Die Tragik dieser Worte in Matthäus 24 ist die Reaktion der Völker am Ende der Zeit. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden. Es wird deutlich, dass sie am Ende auf die Seite der Bestien von Daniel 7 sein werden. Für sie wird die Wiederkunft Jesu ein großes Unglück bedeuten. In der Zeitschrift Emika im Januar 2000 auf Seite 96 las ich folgende Sätze. Seit 2000 Jahren warten Christen auf das Reich Gottes. So lange treu ist sonst niemand. Wir haben keine andere Wahl. Wenn Jesus nicht wiederkommt, dann hat das Elend das letzte Wort. Kommen wir zum Punkt 3. Gott steht zu seinen Kindern. Wer mitten in der Stadt wohnt, so wie Ulla und ich hier in Hamm, hört tagsüber oft die Sirenen von Rettungswagen. Und dann ist es, als ob die Sirene schreien, wir kommen, Hilfe kommt. In unserem Predigttext sind es die Posaunen der Engel, die Rettung ankündigen. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen. Vers 31. Sie führen Gottes letzte Intervention in die Geschichte aus. Sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Wir dürfen uns auf diesen Tag vom Herzen freuen. Jesus kommt wieder. Seine Gemeinde sammelt er auf der ganzen Erde. Nicht nur aus einem Volk und Ort, sondern von der ganzen Erde holt er sie zusammen. Aus der gesamten Menschheit. Und er tritt die Sorge entgegen, es könne einer von ihnen übersehen werden. Die Engel werden alle finden. Es sind ja seine Auserwählten, seine geretteten Kinder, seine Geliebten. Es sind die, die sich haben rufen lassen, die ihm nachgefolgt sind und die ihm zur Verfügung standen. Wie könnte er auch nur eine von ihnen vergessen? Und wie könnten wir ihn vergessen? Seine Liebe, seine Gnade und seinen Ruf in den Dienst für andere. Welch ein Glück, gerade in einer Zeit von Unsicherheit, in einer Zeit von Nöten und Katastrophen, dass wir wissen, ich bin eingeladen worden, so wie ich bin. Er hat mich gerufen. Er hat mich erwählt. Er ist bei mir alle Tage und wird mich mit vielen anderen sammeln und in sein Reich führen. Diese frohe und stabilisierende Botschaft wirkt aber heute schon Veränderung. Jesus selbst drückt diese Wahrheit an anderer Stelle in Kapitel 22, die Verse 1 bis 4, mit einem Bild aus. Er sagt, ein zur Hochzeit eingeladener, also berufener oder erwählter, wird sich vor dem Festmahl reinigen lassen und ein für ihn bereitetes festliches Gewand anlegen. Es ist Reinigung durch das Blut Jesu und das Gewand der Gerechtigkeit Christi. Hier geht es also um unsere persönliche Beziehung zu Jesus. egal wie bruchstückhaft, verzerrt oder gebrochen sie ist, Jesus wird uns mit dem, was zwischen uns und ihm entsteht, einfach nicht wieder hergeben können. Er überkleidet uns mit dem Kleid seiner Gerechtigkeit und führt uns durch alle Wirren der Endzeit hin zum Vater. Wie geht es aus? Das haben wir am Anfang gefragt. Es wird gut ausgehen. Die Situation, die am Anfang zu unseren Fragen geführt hat, ist genau die Situation, in der wir uns bewähren sollen. Unsere Hingabe an Christus und unser Einsatz für ihn hält uns wach und fordert uns und pflegt die Liebe zu Jesus und zu den Menschen, und zwar so lange, bis Christus wiederkommt. Und darum sage ich, bleib dran, halt ihm fest, gib nie auf. Gott steht zu seinen Leuten, Gott steht zu seinen Kindern. Er ist die Garantie dafür, dass es gut ausgehen wird. Amen.